dadurch, dass Leute drüber sprechen, dass es thematisiert wird, ist sowas auch irgendwo, ich sage jetzt mal ganz blöd, ein Berufswunsch oder mal ein Idol, was ich mal habe als Kind, ein Elon Musk oder jetzt vielleicht auch mal Frank Thelen. Und deswegen war das quasi für uns einfach das Ziel zu sagen, hey, lass uns diese Szene, die es in München gibt, sichtbar machen.
Danke fürs Einschalten unseres gemütlichen digitalen Podcasts Digitale Vorreiter. Ich heiße Christoph Bursek und ich heiße außerdem dich herzlich willkommen. Gleich habe ich den Andreas Bruckschlögel im Gespräch. Der ist digitaler Unternehmer, unter anderem Mitgründer der Startup-Konferenz Bits & Pretzels in München. Ich freue mich schon sehr, ihn zu fragen, wie ein Barack Obama so privat ist und natürlich noch viele andere Sachen. Wir, also das Team von Digitale Vorreiter, werden supported von Vodafone Business. Unsere Vodafone-Freunde kümmern sich hauptberuflich um Konnektivität und viele Services, welche Startups und Erwachsenenunternehmen dabei helfen, in der digitalisierten Welt noch besseres Business zu machen. Also für diesen Support und die tolle Arbeit an dieser Stelle einen herzlichen Dank und viele liebe Grüße nach Düsseldorf zu Vodafone. Wir haben im letzten Podcast einen Amazon Echo verlost und möchten das auf jeden Fall auch wieder diese Woche machen. Du musst nichts anderes tun, als unseren Podcast auf LinkedIn zu teilen und bitte mich, also Christoph Bursek, in deinem Post zu taggen. Dazu schreib einfach in den Post rein @ChristophBursek und dann klappt das. Das macht es uns dann noch ein bisschen einfacher, einen Überblick über die Teilnehmer zu halten. Und kleiner Tipp, zu deinem großen Glück machen aktuell noch nicht tausende Teilnehmer bei dem Gewinnspiel mit. Falls du also mitmachst, hast du eine sehr reelle Chance zu gewinnen. Wink, wink. Viel Erfolg. Jetzt zu meinem Gast Andi. Ich darf dich Andi nennen. Ganz lieben Dank für deine Zeit und schön, dass du dabei bist.
Ja, danke, dass ich bei dir sein darf.
Du wohnst und arbeitest in München. Sag genau. Erstmal so zum Warmwerden, welche Unternehmen machst du denn alles so in München? Wo sieht man dich?
Genau, also man sieht mich mitunter bei Ride. Dort bin ich Co-Founder und als CEO tätig. Deswegen sieht man mich da auch die allermeiste Zeit mit Ride. Ganz kurz zur Erklärung für die es nicht wissen. Wir sind eine Plattform für das Qualitätsmanagement von Webseiten. Wir kommen aus dem Thema, aus dem Bereich SEO, wo du auch quasi einen gemeinsamen Background hast und haben uns aber über die Jahre weiterentwickelt zum Thema Qualitätsmanagement. Das heißt, auch das Thema GDPR, Conversion Rate Optimierung und so weiter decken wir einfach mittlerweile mit ab. Wie gesagt, da ist mein Fokus drauf und dort bin ich als CEO tätig. Wir haben mittlerweile 77 Mitarbeiter in zwei Kontinenten, also in München unser Headquarter und in Vietnam auch ein kleines Tech Office. Ansonsten, wie du auch schon erwähnt hast, bin ich auch Co-Founder und Geschäftsführer der Bits & Pretzels. Dazu kommen wir wahrscheinlich später noch mal ein bisschen mehr. Auch da ganz kurz erklärt, für die es noch nicht wissen, die Bits & Pretzels ist eine Startup-Konferenz für Gründer, Investoren, Corporates, die einmal im Jahr stattfindet, bisher über 3 Tage, jetzt in diesem Jahr ein bisschen anders und die sich quasi über die letzten Jahre von 80 Gästen auf über 5000 mit im letzten Jahr Barack Obama, mit einer Jessica Alba entwickelt hat. Und last but not least bin ich auch Co-Gründer von EFNI. EFNI ist eine Agentur für Performance-Marketing. Das mache ich zusammen mit Martin und bin da aber mittlerweile eher als Advisory Board-Member und als Chairman tätig. Also helfe einfach Martin da, die strategisch richtigen Dinge zu setzen.
Genau. Was hast du zuerst gegründet? Zuerst Ride oder kam zuerst Bits & Pretzels?
Zuallererst lustigerweise sogar EFNI. Also EFNI ist witzig. So ein bisschen...
Das war tatsächlich ja, genau. Von den dreien das, was mir als letztes auf dem Radar aufpoppte.
Ja, genau. Wir haben es auch ganz, ganz lange geheim gehalten oder was ist geheim gehalten? Also ich habe einfach es wenig nach außen getragen, weil angefangen haben wir dort auch als klassisches Online-Portal, Plattform zum Thema Technik. Dann haben wir uns aber immer mehr Corporates angesprochen, wie ihnen nicht helfen können und daraus ist dann über die Zeit eine Agentur entstanden. Und somit war das eigentlich über die letzten 14 Jahre, quasi wo das so nach und nach
wirklich
entstanden
ist. Wirklich, so lange?
Wahnsinn. Ja. Und Martin habe ich auch da kennengelernt, wir waren beide noch in der Schule, also Martin ist auch erst 26, also hat wirklich auch wie ich super jung angefangen, das Ganze nebenbei aufzubauen und somit hat sich jetzt eine echt gute Agentur entwickelt, haben mittlerweile dort 8 Mitarbeiter. Danach ist dann eben Ride entstanden.
Und bei Ride ist das nochmal so für den Zuhörer, im Grunde seid ihr eine Software as a Service, also wenn ich eine Webseite habe, kann ich bei euch Kunde werden und eure Crawler kommen auf meine Webseite, überwachen meine Webseite, geben mir Alerts, wenn was kaputt ist, ich kann Dinge nachgucken, ob ich die gut gelöst habe, so ein bisschen als hättet ihr irgendwie viele tausend fleißige Hände sitzen, die im Grunde den ganzen Tag Checklisten abarbeiten und mir Bescheid sagen, wenn was kaputt ist, oder?
Du solltest bei uns im Sales arbeiten.
Also, das habe ich letzte Woche schon gehört.
Ja. Exakt, ja, nee, also genau richtig beschrieben. Das ist eine Software, haben keine Agenturleistung hier, sondern sehen auch Agenturen als Partner, kooperieren da einfach sehr viel mit Agenturen und bieten da quasi einen Self-Service an. Wir haben schon ein Customer Success Team, was einfach ein bisschen unterstützt, aber an sich ist die Software eigentlich quasi komplett selbsterklärend und selbstlaufend.
Genau. Und eine Sache, ich glaube, ich habe dich das erste Mal auch vor 10 oder 11 Jahren gesehen. Weißt du noch, was du vor 10 oder 11 Jahren für einen Job gemacht hast?
Ja, ich habe Rucksäcke verkauft, oder was meinst du?
Ach so, du wurdest mir so ein bisschen als Link-Ninja wurdest du mir vorgestellt.
Das danach, ja genau.
Also
ja,
du hast im Online-Marketing schon sehr, sehr früh geholfen und es war tatsächlich damals schon, war irgendwie dein Name so als derjenige gehandelt, der zum SEO ganz besonders tolle Strategien irgendwie hatte und sich ganz besonders tief darin auskannte. Und da sah, wie alt warst du vor 10 Jahren?
Vor 10 Jahren war ich 20, ja.
Was war 20? Okay, ja. Das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Okay.
Ja,
und dann auch noch eine Sache, die ich auch relevant finde für diesen Podcast. Was schätzt du, was du geworden wärst, falls du kein erfolgreicher Unternehmer geworden wärst?
Wow, das ist eine sehr gute Frage, weil also ist ja ein bisschen so die Frage, was war so im Kindergarten dein Berufswunsch?
Okay.
Würde ich mal so jetzt in der Nutshell.
Ich habe vor allen Dingen habe ich schon viele, ich habe sogar schon mal eine Doku über dich gesehen.
Ja. Ach so, dann wahrscheinlich Triathlet, würde ich sagen,
Sportler. Ja, genau, du bist unheimlich sportlich. Ja. Du warst auch irgendwie Profisportler?
Ja, quasi auf dem Weg dahin. Ich hatte mit 17 die Chance, in den quasi Nationalkader aufzusteigen. Mhm. Aber glücklicherweise hat sich das dann nicht ergeben. muss ich im Nachhinein sagen, weil es ist schön, viel Sport zu machen, aber es ist leider, vor allem wenn du nicht Fußballer in Deutschland bist, ist es einfach ein undankbarer Job, wo du von der Hand im Mund lebst. Und da bin ich wirklich froh, dass sich da quasi mein Weg in eine andere Richtung gegeben hat. Aber quasi als Kind wollte ich immer Erfinder werden. Und ich finde, das ist nichts treffender, als was ich geworden bin.
Ich wollte gerade sagen, total gut. Ja. Total gut. Ja. Lustig. Okay, das heißt, ihr hattet irgendwie die Unternehmen und dann habt ihr irgendwann überlegt, wir wollen vielleicht doch nochmal irgendwie so eine Startup-Konferenz machen. Was war so ein bisschen eure Motivation, da die Bits and Pretzels für 80 Leute euch auszudenken?
Genau, also die Motivation war damals, und da würde ich sagen, hätte genauso wahrscheinlich in Hamburg entstehen können. Das war vor 5 oder 6 Jahren, ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, weil die Zeit auch mittlerweile wirklich verfliegt, wo wir in München einfach da waren, ein Startup hatten, damals Ride, und einfach gesehen haben, dass einfach jeder nur über Berlin spricht. Berlin war damals wirklich auch super buzzing, dort war ein Rocket Internet, da ist eine Firma nach dem anderen entstanden, also da war auch viel los. Also jetzt auch überhaupt keine falschen Lorbeeren, die dann nach Berlin verstreut wurden. Aber uns hat es halt einfach genervt, dass es in München schon erfolgreiche Startups gibt, aber jeder oder jede Zeitung, vor allem jeder Journalist, zum 100. Mal über den neuesten BMW spricht. Und auch da wichtig, dass es Corporates und Mittelständler gibt. Aber irgendwo haben wir uns gedacht, naja, wenn da nie jemand über Startups spricht, dann wird da auch nie viel passieren, weil es lebt ja auch davon. Und deswegen bin ich so super dankbar über eine Hülle der Löwen, über ganz viele Formate, die es mittlerweile gibt oder jetzt auch deinen Podcast, weil dadurch, dass Leute darüber sprechen, dass es thematisiert wird, ist sowas auch irgendwo, ich sage jetzt mal ganz blöd, ein Berufswunsch oder mal ein Idol, was ich mal habe als Kind, ein Elon Musk oder jetzt vielleicht auch mal Frank Thelen. Und deswegen war das quasi für uns einfach das Ziel zu sagen, hey, lass uns diese Szene, die es in München gibt, sichtbar machen. Und das war die Initiative, wo wir gesagt haben, lass uns dafür ein Event bauen, möglichst zitierfähig. Und das war das Gründer-Weißwurst-Frühstück zu der Zeit, was wir im Hofbräuhaus abgehalten haben.
Das erinnere ich noch, ja.
Genau. Und aus dem ist das jetzt alles entstanden. Also, und ich würde schon sagen, dass das Ziel, das Sichtbarmachen der Szene, haben wir schon auch in kleinen Teilen geschafft. Also das ist schon was, wo es aber immer noch die Mission ist. Wir sind noch weit von entfernt, dass wir sagen, accomplished. Aber auf jeden Fall sprechen Leute über uns, wollen zur Konferenz kommen, beschäftigen sich mit dem Thema Startup, wollen einfach auch mal reinschnuppern. Also wir haben ganz viele von Corporates, die einfach sagen, hey, ich habe davon ein bisschen Plätzchen gehört, ich hole mir mal ein Ticket und schaue es mir mal an. Und danach sind sie meistens wirklich von dem Vibe, von dem ganzen, was sie dort erleben, so angezündet, dass sie dann sagen, na, so eine Gründung ist vielleicht doch was ich mal machen könnte. Und genau darum geht's.
Kannst du irgendwie sagen, wie du das aufteilst? Hast du 80% deines Jobs ist Ride und 20% deines Jobs ist Bits and Pretzels? Oder ist das, kann man das gar nicht so richtig in Zeit fassen?
Kann man immer schwer. Und ich werde das immer sehr oft gefragt. Das ist eher fließend und natürlich auch sehr saisonbedingt, weil jetzt gerade ist es eigentlich quasi fast ausschließlich Ride. Natürlich vor der Bits ist es dann mal ganz kurz in Phasen sehr, sehr viel Bits. Aber da einfach auch von meinem Kernfokus, ich bin aus gutem Grund CEO bei Ride. Da, wie gesagt, will ich einfach meinen Fokus weiter drauf haben. Ansonsten bei der BITS haben wir mittlerweile ein wirklich tolles, starkes Team mit Christoph Kommes und dem Christian Lohmeier als zwei Geschäftsführer. Bernd, Felix und ich, wir als quasi Veranstalter, wirken natürlich auch viel mit, aber haben dort ein operatives Team. Und dadurch geht sich das einfach sehr gut aus. Immer wieder, wenn wir mal gebraucht werden zum Feuerlöschen, sind wir natürlich da. Oder vor allem, um mal ganz verrückte Ideen zu geben. Das ist auch immer was wir sehr gerne machen, weil davon lebt die Veranstaltung ja auch irgendwie ähnlich wie die OMR. Da würde ich sagen, das sind wir im Herzen auch beide sehr gleich, im Herz oder im Kopf, dass wir einfach sagen, je durchgeknallter, desto besser. Aber das ist wirklich fließend.
Über die lustigen Ideen oder die Feuer, die ihr löschen müsst, möchte ich auf jeden Fall gleich noch sprechen. Ich glaube, das Vodafone Startup-Programm Uplift ist auch schon seit ein paar Jahren euer Partner. Wie helfen euch Partner dabei, die Bits & Pretzels langfristig weiterzuentwickeln? Also
Partner sind bei uns eine sehr, sehr wichtige Säule. Und da sind wir auch super dankbar, zum Beispiel, dass uns Uplift da jetzt seit mehreren Jahren da so tatkräftig unterstützt, weil ein Event, das war auch immer meine wirklich Fehlannahme. Ich dachte früher, wenn ich auf ein Event gehe und 300 Euro für ein Ticket zahle, dann landen 290 Euro beim Veranstalter. Da habe ich dann immer im Kopf hochgerechnet und dachte mir, Wahnsinn, diese Veranstalter, die müssen sich so ein goldenes Näschen verdienen. Mittlerweile würde ich sagen, komplett das Gegenteil. Veranstaltungsbusiness, glaube ich, ist wirklich, oder nicht glaube ich, sondern weiß ich selbst, ist eines der undankbarsten Businesses, wenn man viel investiert. Es gibt natürlich viele Veranstaltungen, wo du dann irgendwo kein Essen bekommst oder nur irgendeinen billigen Fraß und wo einfach wirklich auf Kosten optimiert wird.
Das Catering nennst, ist das Catering einer der größten Kostenpunkte?
Also Catering und Technik. Mhm. Catering-Technik und bei Technik würde ich jetzt auch einfach Miete dazu zählen, also einfach Location. Und das ist, glaube ich, das, was uns ausmacht und das ist das Schöne bei uns, dass wir schon sagen, die Bits & Pretzels ist ein ausgeartetes Hobby. Bernd, Felix und ich, wir verdienen unser Geld wirklich durch andere Businesses. Das heißt, wir sind da weniger getrieben wie andere Konferenzveranstalter, da wirklich es, sage ich jetzt mal, bis zu übertrieben, es auszuschlachten und dort quasi alles aufs Minimum runter zu skalieren, sondern wenn wir einfach sagen, jetzt mal eine ganz blöde Sache, wir brauchen einen Kamerakran und der kostet halt 10.000 Euro und dadurch halt, ja, landen wir am Schluss auf einer schwarzen Null, dann machen wir das, weil es geil ist. Oder weil es jetzt auch nicht nur für uns geil ist, sondern für die Qualität, weil wir einfach dadurch der Videostream wieder besser wird oder was auch immer. Also da müssen wir uns auch ehrlicherweise immer wieder zurückhalten, dass wir nicht overpacen, kann man auch schnell. Also in so einem Event kannst du unendlich Geld ausgeben, also da gibt es auch keine Grenzen. Aber genau das ist quasi das, was mir mittlerweile einfach da klar wurde. Und deswegen einfach, um zu dem Punkt zurückzukommen, wir finanzieren uns zu 50% aus Ticketeinnahmen und 50% müssen durch Sponsoren gedeckt werden. Also wir könnten das gar nicht und es könnte auch für Gründer dann gar kein Preis mehr sein, den man sich leisten kann, wenn wir alles auf die Ticketeinnahmen abwälzen würden. Deswegen sind da die Sponsoren für uns wirklich eine sehr, sehr wichtige Säule. Zum einen der Einnahmen wegen, aber zum anderen auch des Contents. Also wir sind natürlich jetzt dabei Uplift, die einen Stand haben bei uns, wo aber auch Hannes Ammetsreiter, der CEO von Vodafone, mehrfach jetzt auf der Mainstage war, einen Talk gehalten hat, da einfach ganz ehrlich und offen und transparent über seine Erfahrungen geredet, gesprochen hat. Und das ist einfach was uns einfach auch wahnsinnig hilft, dort einfach Partner zu haben, die sich einfach nochmal einbringen und die aber auch Mehrwert für den Teilnehmer bringen. Also es ist uns immer sehr, sehr wichtig, dass Partnerschaften nicht nur des Geldes wegen da sind. Und deswegen haben wir im letzten Jahr zwei wirklich sehr hochkarätig jetzt von der Marke her und sehr große Budgets abgelehnt, weil wir gesagt haben, das passt nicht zu der Marke, das passt nicht zu unseren Werten. Und deswegen machen
wir es dann. Ihr habt ja auch das Limit der Karten limitiert. Ihr könntet ja eigentlich jedes Jahr viel mehr Karten verkaufen, habt aber gesagt, 5.000 ist, glaube ich, unser Limit, oder?
Ja, genau auch das. Ja, auch das haben wir gemacht, um die Qualität oben zu halten oder weiter zu erhöhen. Also das ist, glaube ich, wirklich das Wichtige und dafür sind wir einfach wahnsinnig dankbar, dass wir das bei uns machen dürfen, dass wir einfach da nicht drauf aus sind, wirklich jetzt quasi EBITDA zu erzielen, viel Einnahmen zu machen, sondern dass wir einfach sagen, nee, Qualität ist wirklich das, was wichtig ist und steht über allem anderen. Und genau wie du richtig sagst, machen wir deswegen einfach auch die Limitierung.
Wenn man jetzt irgendwie sagt, wir möchten ungefähr das irgendwie zurückgeben, was wir auch einsetzen oder umsetzen und wenig hängen bleiben, ist dann so ein Jahr wie dieses Jahr, wenn irgendwie Corona kommt, ist das dann eine ernste Gefahr für euch? Oder könnt ihr zum Glück mit Partnern und mit eurer Fanbase Wege finden, dass es euch weiterhin gibt?
Das ist jetzt, glaube ich, gerade im Moment auch wirklich schwer zu sagen, ob es eine Gefahr ist. Also es ist auf jeden Fall mal eine ernstzunehmende große Herausforderung. Aber das würde ich sagen für eigentlich jeden. Also selbst wenn du davor sagst, okay, du trimmst das Ding auf EBITDA, ist es auch eine Herausforderung, weil dann baust du ja
Ja.
auch darauf irgendwo. Also von dem her würde ich schon sagen, das ist einfach für die komplette Eventbranche eine riesengroße Herausforderung, aber zugleich auch Chance. Und was wir einfach sehen, ist, dass jetzt gerade immer mehr Events einfach klassisch von offline zu digital einfach eins zu eins sich switchen und das übernehmen. Und wo wir aber jetzt die letzten Wochen und Monate brutal viel Zeit investieren und sagen, lasst unbedingt digital anders denken. Weil ich glaube, mit einer schlichten, wir machen jetzt offline, online, ist mal ganz blöd gesagt, glaube ich, funktioniert digital nicht. Also diese neue Eventform. Ich glaube, da muss man wirklich komplett neu denken. Und je mehr wir jetzt da gerade auch neu denken, desto mehr Möglichkeiten entwickelt man, wo man sieht, oh wow, das sind Dinge, die offline gar nicht gehen, die auf einmal online gehen können.
Hast du ein
Und da glaube
Beispiel?
ich, eine gute Sache, die müssen wir überlegen, die verraten wir am 7.7. Sorry, ich kann diese leider noch nicht verraten, weil wir gerade halt an Produkten bauen.
Gibt es irgendwelche Vorbilder, wo man sagt, das sind Konferenzen, die haben das schon ganz cool gemacht?
Leider ehrlicherweise nicht so wirklich. Also da wollte ich gerade noch drauf raus,
Also da
dass
muss
es
wieder der Andi, der Erfinder, muss wieder rauskommen.
jetzt nicht nur der Andi, sondern einfach Felix, Andi, Bernd und das ganze Team. Also da möchte ich mich jetzt überhaupt nicht rausstellen. Es ist wirklich auch immer so, dass sich da jeder einbringt. Aber ja, aber es ist am Schluss ein wirkliches Querdenken, Neudenken, Andersdenken. Und das ist, glaube ich, super wichtig, weil sonst ist es alles immer so ein nettes, erweitertes Webinar, wo man dann halt auch kein Geld dafür bezahlt. Und
Total.
ich meine, wir müssen Einnahmen generieren. Also wir können keine Konferenz kostenlos anbieten. Wir haben ja trotzdem 10 Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen. Wir haben trotzdem Mieten und so weiter und Leute da, die davon abhängig sind. Und deswegen stehen wir da schon vor der Herausforderung, was zu bauen, wo die Leute aus einer an sich Vielzahl an Webinaren, die alle for free sind, wo sie sich jeden Tag bedienen können, bewusst hoffentlich sagen, ja, ich kaufe mir ein Ticket und zahle dafür Geld und bekomme dafür einfach deutlich mehr wie von einem kostenlosen Webinar, wie es zuhauf im Web überall gibt.
Nun sagst du, ihr macht das irgendwie seit 5 oder 6 Jahren. Hast du Startups im Kopf, die damals ganz klein angefangen haben und die jetzt richtige Größen sind oder die richtig mit euch zusammen auf die Reise gegangen sind und jetzt gewisse Mitarbeiter haben, gewisse Produkte haben?
Das ist eine sehr gute Frage und ehrlicherweise ist die Frage damit überrennst du mich jetzt ein bisschen,
Dann lass
weil
mich anders
das
fragen.
fällt
Gibt
jetzt
es irgendeine
aus dem
Firma,
Kopf.
gibt es irgendein Startup, das wirklich schon häufig wieder zurückgekommen ist zu euch, die irgendwie seit
Ja,
Anfang.
da gibt's ein, also da würde ich fast meinen, fast jedes Startup. Also da gibt es wirklich, also ich meine, bei den Startups hast du halt einfach immer trotzdem die Problematik und das ist einfach der ganzen Branche geschuldet, dass einfach hier und da ein Startup es nicht überlebt. Das erleben wir leider auch logischerweise. Die es überleben und die vor allem dann auf dem erfolgreichen Track sind, die sind jedes Jahr da. Eines, das fällt mir aber jetzt ein, währenddessen das Licht spreche, das ist Postmates. Die waren sogar bei der allerersten Bits and Pretzels, damals im Löwenbräukeller. Dort ist der Gründer dann in die USA rüber. Das ist, glaube ich, sogar mittlerweile auf über 1 Milliarde bewertet. Der hat damals zuallererst bei uns gepitcht. Und das ist quasi eines der Stories. Aber da gibt es
Schön.
eigentlich so zuhauf und es ist wirklich schön. Oder ganz eine andere Story, dass auf der ersten Bits and Pretzels haben sich zwei kennengelernt, die jetzt geheiratet haben mittlerweile. Also auch auf irgendeiner Dating-Plattform. Also ja, es gibt da die witzigsten Geschichten. Und das Schöne ist, und je mehr man
Man
Veranstaltungen
kann sich
macht,
aber auch
desto
bei euch
mehr.
kennenlernen, muss nicht heiraten, habe ich mitbekommen, ne?
Auch das,
Geht auch,
ja, genau.
okay, gut.
Eher selten, eher ungern, aber nee, auch das geht. Aber das ist das Schöne als Eventveranstalter, dass man einfach immer mehr mitbekommt, wie viel man Menschen zusammenbringt und was
Total,
für ein schönes Gefühl das ist. Und das muss ich sagen, wird mir, weil das haben wir jetzt auch schon wir haben vor ein paar Wochen einen ersten kleinen Versuch gemacht, eine Digitalkonferenz. Und du machst da irgendwie deine 4, 5 Stunden, die Leute interagieren und danach bist du fertig und der Laptop ist schwarz. Und das ist was auf dem Event ganz anders ist. Auf dem Event, wenn du von der Mainstage,
ja.
wo auch immer, runtergehst, dich strahlen Leute an. Du hast einen Vibe, die Leute sind dankbar, die geben die Energie, die du da reinbringst, wieder zurück. Und das ist einfach was ich so super schade finde, dass das einfach online, vielleicht wird es irgendwie noch kommen, vielleicht gibt es da auch irgendwann Möglichkeiten dazu, aber Stand heute einfach nicht wirklich wieder zurückkommt. Und natürlich kommt es zurück, aber nicht erstmal spürbar. Und das muss ich sagen, das ist als Eventveranstalter wirklich toll. Und dann jede Nacht, die man durchgeschlagen hat, jeden Euro, um den man sich Gedanken und Kopf gemacht hat, ist es dann wert, wenn du am Schluss so viel tausende strahlende Gesichter siehst. Also das ist wirklich kaum in Worte zu fassen.
Ich glaube, ich war ja auch mal da, und wenn du da durch die Halle läufst, dann ist es tatsächlich so ein bisschen, ne, wie so eine, ah, guck mal, da ist der Andi. Ja? Also das merkte ich auch schon, gerade wenn dann so Hallo zurückgrüßt und so weiter, mega schönes Gefühl, gerade auf der Bits and Pretzels. Aber was sind denn zum Beispiel Gäste gewesen oder Highlight-Speaker gewesen, wo du sagst, oder hast du dich fast wie so ein kleiner Fan gefühlt, als du den einladen konntest oder der auf der Bühne neben dir saß?
Du, ehrlich gesagt, bei fast jedem. Also es ist wirklich so, und ich bin bei wirklich fast jedem auch immer brutalst aufgeregt. Also,
aber wenn ich dir eine Pistole an den Kopf halten würde und sag mir zwei.
Ja, also quasi ganz kurz, wo es anfing, ja. Und war es mal als Ereigner, und wo ich logischerweise zwei Namen, Barack Obama und damals Kevin Spacey. Ja. Und ganz, ganz direkt danach Jessica Alba und Richard Branson. Ja. Also ich kann die fast quasi jetzt nicht weglassen.
Okay. Weil das sind schon krasse Namen und war natürlich auch mal im Vorfeld immer so ein richtiger, richtiger Straßenfeger, glaube ich, wenn ihr sowas announced habt. Wie bucht man denn so einen Obama? Schreibt man dem eine E-Mail oder braucht man eine Intro?
Also jeder Speaker ist anders. Bei Obama war es so, dass alles offizielle Wege geht über eine Agentur.
Ja.
Diese Agentur aber halt hunderte bis tausende Anfragen bekommt. Also das heißt, auch da muss man sich irgendwo abheben. Das heißt, wir haben quasi zum einen ein offizielles Angebot an die Agentur geschickt. Zum anderen haben wir sämtliche Kontakte spielen lassen. Wir sind über UN-Botschafter rangegangen. Wir sind über Stiftungen rangegangen und so weiter und so fort. Also wir haben wirklich am Schluss, würde ich sagen, 10 Wege versucht, die alle irgendwo geendet sind, angekommen sind, nicht angekommen sind. Und hat dann dazu geführt, dass es nach 3 Jahren, wir haben es ja 3 Jahre lang versucht, nach 3 Jahren alles gepasst hat. Terminkalender, Thema, Ort, das ist ja, ich finde immer bei so einem Speaker dieser Größe ist es ein bisschen wie Lotto spielen. Du gibst jedes Jahr deinen Lottoschein ab und manchmal hast du halt einen Sechser, manchmal nicht. Und im letzten Jahr hatten wir mit Jessica Alba und Barack Obama wirklich 2 Sechser, weil Jessica Alba hat vor Barack Obama zugesagt. Also es war gar nicht so, dass durch Barack Obama Jessica Alba kam, sondern es war quasi eigentlich ein wahnsinnig schönes, glückliches Jahr.
Kannst du noch was erzählen, weil es mich einfach interessiert, haben die hohe Auflagen, brauchen die 20 First-Class-Tickets für sich und ihre Haustiere? Gibt es da noch irgendwelche lustigen, erzählbaren Anekdoten, was man alles für so einen Gast herrichten sollte? Kann ja auch ohne Namen passieren, gerne.
Also das, was wir festgestellt haben, ist, dass je bekannter der Gast, desto unkomplizierter meist. Also und andersrum genauso, je unbekannter und quasi fast ein bisschen so DE-Promi-mäßig, desto anstrengender und desto mehr Anforderungen. Also das ist wirklich unfassbar, was wir da manchmal für Listen bekommen von Leuten, wo wir sagen, okay, also irgendwie jetzt übersteigt irgendwo das Normale, wenn du dann irgendwie dann 100-fachen Obstkorb da irgendwie präsentieren musst und genau da quasi von der Frucht so und so viel dort eben dann im...
Also das wird teilweise schon wirklich festgeschrieben, dass man sagt, da müssen 7 Äpfel und 2 Mandarinen drin sein.
Ja. Also die Greenroom-Auflagen sind bei manchen Leuten sehr, sehr strikt.
Ja.
Und wie gesagt, vor allem immer, oder das ist unsere Erfahrung von Bernd Felix und mir, je C- oder D-Promilastiger, desto höher die Anforderung.
Ja.
Und
ist das der Grund, warum ihr mich nicht wieder eingeladen habt?
Ich wollte es nicht sagen, weil das war mit dir schon hart.
Ihr habt doch Löwen in München, ich verstehe das nicht. Okay.
Und Haie auch.
Und Haie.
Nee, aber bei Barack Obama, klar, ich meine, da war das schon wahnsinnig hoch, die ganzen Auflagen, aber trotzdem unfassbar professionell. Also das ist für mich auch so ein Erlebnis und was echt Tolles, was ich auch nicht missen möchte, zu erleben, in was für einer Ebene, in was für einem Level die Leute da arbeiten. Das ist alles so smooth, professionell durchgedacht. Also da ist quasi kein Weg, keine Minute ist da irgendwie nicht geplant. Also das ist, oder keine Sekunde fast sogar in diesem Fall. Also das ist wirklich sekundiös durchgetaktet alles. Wahnsinn.
Ihr habt ja auch das Glück, dass ihr, nachdem ihr auf der Konferenz wart, teilweise mit den Leuten noch ein bisschen ein Bier trinken könnt. Eure Konferenz ist immer zur Oktoberfestzeit. Ist das dann nochmal eine besondere Stimmung? Du hast ja vorhin erwähnt, Kevin Spacey war ein Jahr lang als Speaker dabei und im nächsten Jahr wurde er dann als Partner vorgestellt. Ich glaube, das habt ihr euch ja wahrscheinlich auch über das Socializing nach dem Event nochmal kennengelernt, irgendwie Gedanken ausgetauscht und überlegt, Mensch, das könnte man ja vielleicht irgendwie auch als so eine Art Botschafter mit dem Kevin Spacey zusammenarbeiten.
Genau, und dann haben wir wirklich über ein Jahr lang mit ihm da quasi die Partnerschaft ausgearbeitet. Und dann voller Freude announced, das war ja, er war zu der Zeit der meistgebuchteste und bekannteste Hollywood-Star. Also der hat im Jahr 2 Talks gehalten und einer davon war auf der Bits and Pretzels und hat in diesem Jahr, jetzt ist es auch öffentlich.
Das war so die Zeit, jetzt war diese Zeit 2017, glaube ich, oder 2016, mit House of Cards, mega Highflyer, riesengroße Serie.
Mhm. Ja, er hat vor allem, hat er uns dann auch erzählt, das ist halt leider dann niemals stattgefunden, er hat was Zweites 10-mal Größeres noch geplant gehabt. Also da waren Dinge in der Pipeline, die waren unfassbar und die wussten das alles. Und er hat aber gesagt, Jungs, ich finde das Event, das Format alles so cool, ich will daran partizipieren, ich will daran teilhaben. Und für uns war das eigentlich so der richtige Ritterschlag. Total. Und dann haben wir es eben announced, dann ging es eben da auch richtig durch die Presse.
Ja,
ja, und 4 Wochen später kamen dann die Anschuldigungen, die ja quasi auch da auf 23 Jahre zurückgingen,
ja,
an die Öffentlichkeit oder wurden da einfach eben hochgespült und das war für uns erstmal schon ein krasser Schlag, natürlich in so vielen Dimensionen. Ich meine, jetzt in diesem Jahr, jetzt natürlich so, kann man es nicht vergleichen, überhaupt nicht, weil es komplett 2 unterschiedliche Dinge sind, aber im letzten Jahr hatten wir Barack Obama da, logischerweise in diesem Jahr ein mega Hype, einen mega positiven, ja, Vibe, dass jetzt das, wir nennen es immer Raumschiff Corona, auf der Erde landet, ist jetzt auch nicht der günstigste Zeitpunkt. Aber ich meine, für so viele, also da will ich mich jetzt gerade auch gar nicht rausstellen. Aber Mai, sowas hat man als Unternehmer. Da geht es einfach darum, ein bisschen so dieses Hinfallen, Krone richten, aufstehen, weitermachen. Also ja, und das ist, glaube ich, einfach das Wichtige, da sich nicht zu sehr reinzusteigern. Und das hat man im Kleinen, im Großen immer wieder, dass man einfach sagt, Mist, muss das jetzt einfach kommen. Aber Mai, it's live.
Wie, du hast schon ein bisschen gesagt, Anfang Juli announced sie so ein bisschen, wie es dieses Jahr bei euch ablaufen wird. Ja. Was sind denn deine Aussichten fürs nächste Jahr? Wieder local, also wirklich mit eine Präsenzveranstaltung oder vielleicht tatsächlich, wenn es gut klappt, das digitale Thema intensivieren?
Also ich glaube jetzt auch nicht nur für uns, sondern allgemein, dass es einfach viel mehr Hybride geben wird. Mhm. Also ich glaube, dass es keine reine Offline und vielleicht natürlich schon eine Online, aber ich glaube weniger eine Online-Event stattfinden werden, weil irgendwie dieses Austausch, dieses Persönliche ist einfach nach wie vor wichtig. Das ist auch jetzt meine persönliche Erfahrung, dass mir das einfach gerade abgeht, dass ich nicht mal mit Leuten mal irgendwie anstoßen und Bier trinken kann. Und ich glaube, da wird es einfach ganz gute Mischformen geben, ist jetzt meine These. Und da in die Richtung denken wir jetzt auch, wie jetzt es dann in dem Jahr aussehen wird, ob es da jetzt ein Hybrid gibt oder eine rein digitale Konferenz, wissen wir jetzt eben Stand heute noch nicht. Das ist noch alles noch in Diskussion. Auf jeden Fall wird es was Digitales geben. Also die Bits wird stattfinden und digital auf jeden Fall.
Merkst du anhand der Teilnehmer, die bei euch Stände buchen, so ein kleines bisschen einen Trend, was so die großen digitalen Themen für die nächsten Jahre sind? Also Hintergrund ist, dass wir natürlich auch viele Zuhörer haben, die sind Geschäftsführer, Gründer ihrer eigenen Unternehmen, sind in der Digitalisierung drin. Und ich finde, da hast du hoffentlich oder hast du bestimmt schon auch eine gute Meinung, was einfach Themen sind, die gerade vielleicht wichtig sind. Vielleicht sind sie schon lange wichtig und du sagst, hey, das Thema ist immer noch wichtig. Also was ist so dein digitaler Startup-Kompass gerade? Gibt es da irgendwas?
Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich persönlich glaube, um es jetzt einfach auch auf einer Meta-Ebene zu betrachten, zu sagen, okay, vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten war das Thema einfach Digitalisierung wichtig. Und obwohl das jetzt auch noch nicht überall angekommen ist, glaube ich, geht es jetzt im Digitalisierungsthema einfach viel mehr in Deep Tech und da einfach dann auch in alle Bereiche. Also wirklich jetzt quasi die Daten, Buzzwords der letzten Jahre, Big Data, die man ja jetzt hat, die man gesammelt hat, jetzt einfach zu nehmen, mit Machine Learning, mit Data Science einfach anzureichern und dann wirklich kluge, lebenserleichternde Dinge draus zu machen. Ich glaube, das ist so der Meta-Ebenen-Trend, der in alle Bereiche reingeht. Sei es Automotive, sei es jetzt Krypto, was auch immer. Ich glaube, das ist einfach Deep Tech das nächste Trendthema.
Gibt es etwas, von dem du merkst, wenn du mit vielleicht auch Partnern zu tun hast, die oft eher aus dem etablierten Umfeld kommen und den Startups auf der anderen Seite, merkst du immer wieder witzig, die ticken doch ganz unterschiedlich. Wenn ich mit Startups zu tun habe, bespreche ich mit 3 Bullet Points, fertig, wird unterschrieben. Wenn ich mit Partnern zu tun habe, die bei mir vielleicht Sponsor werden wollen, dann müssen wir erstmal 3 NDAs, dann irgendwie 5 Vertragsentwürfe und das dauert irgendwie 2 Jahre, das zu verhandeln. Also ohne dir das in den Mund zu legen, gibt es etwas, wo du sagst, das könnten eigentlich etablierte Unternehmen noch von Startups lernen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, genau wie du es gesagt hast, also da kann ich, glaube ich, auch jetzt wenig ergänzen oder anders sagen. Also legst du mir jetzt überhaupt nicht im Mund, sondern das wäre jetzt auch meine Aussage gewesen. Einfach dieses Agilere, mehr probieren, mehr einfach mal riskieren. Wobei ich da schon finde, in meiner Wahrnehmung da und Vodafone Uplift ist da jetzt wirklich auch ein wirklich konkret zu nennendes, sehr gutes Beispiel, wo das auch genauso gemacht wird. Also wo junge Leute einfach da sind, die einfach weniger die klassischen Bürokratien und politischen irgendwie Regeln kennen oder beachten, sondern die einfach mal machen. Und wo aber auch die CEOs, auch da mit dem Hannes Ammelsreiter, das ist jetzt auch kein klassischer CEO, der sagt, okay, wir müssen jetzt die Strukturen wahren, sondern der einfach auch sehr wild kreativ denkt. Also ich da einfach auch ganz kurz in dem Talk, den er da bei uns gehalten hat, wo er einfach dann auch erzählt hat, dass er das Homeoffice auch schätzt und jeden Mittag irgendwo für seine Kids einfach auch Essen kocht. Ich finde, das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht habe ich da einfach auch ein anderes Bild auf die klassischen CEOs. Aber für mich war so ein CEO immer von so einer, vor allem DAX-Konzern oder von großen Unternehmen, eher mal so Leute, die, wo du einfach nichts weißt, die nichts groß Richtig. Teilen von ihrem Privatumfeld, sondern die einfach reinkommen in den Laden, funktionieren, dort sich irgendwie maximal an die Regeln halten, irgendwie nur exekutieren und dann wieder weg sind. Und dieses Menschliche, was jetzt einfach da passiert, ich finde, das ist die allergrößte und wichtigste Veränderung, weil das ist ja genau das, wo alles andere da wie so ein Regentropfen in so einem Wasser dann halt quasi davon abstrahlt. Und das finde ich total schön, dass es überall passiert. Seitens Vodafone, Allianz mit dem, da haben wir jetzt auch einen Christoph Mascher zum Beispiel. Also wir haben so viele, die einfach da jetzt oder bei der Messe München, der Klaus Dietrich, die auf LinkedIn aktiv werden, die über Leadership schreiben, die natürlich manchmal vielleicht noch ein bisschen eine altertümliche Sichtweise haben, vielleicht durchaus, klar, aber die sich einfach öffnen, wo dann auch mal Feedback geschrieben werden darf und wo sich dann auch Kommentare stellen. Und das finde ich einfach schön, dass es da jetzt so ein Umdenken gibt, dass es nicht mehr das klassische 0815 führen ist mit ich sag an, mein Team macht vor, sondern ich enable Leute, was ja das Leadership heutzutage eigentlich sein sollte.
Gab es Themen, die vielleicht letztes Jahr aufgekommen sind, wo ihr sagt, oh, wichtiges Thema, da machen wir nächstes Jahr unbedingt einen Talk dazu oder da machen wir ein Panel dazu oder
Kapitel? Also das Thema, was wir gesamt im letzten, also wir haben immer ein Kernthema,
ja.
Und es war im vorletzten Jahr Diversity und im letzten Jahr Impact. Und beides Themen, die super wichtig sind und die auf super viel Anklang gestoßen sind. Und wir haben uns in dem Jahr dann bewusst dazu entschieden, kein neues Thema zu machen, sondern das Thema einfach weiter zu incentivieren. Intensivieren, sorry. Und da quasi einfach nochmal weiter in die Tiefe zu gehen. Weil das sind also quasi beide Themen da mitzunehmen. Und das ist unserer Meinung nach genau das, was so auch ein bisschen zum einen der Puls der Zeit ist, zum anderen aber auch einfach super wichtig ist. Ich meine, ja, wir haben gerade Corona, trotzdem, hört man ja auch oftmals, das Thema Umweltschutz ist dadurch nicht erledigt oder weg vom Fenster, sondern es ist immer noch da, es lodert, es ist so ein bisschen ein Vulkan, den keiner sieht. Und deswegen ist es, glaube ich, schon da wichtig, weiterhin da einfach zu gucken, wie kann man Unternehmen bauen, die Impact quasi da eine Impact Purpose haben, jetzt nicht nur auf Umweltschutz, sondern einfach auf die Sinn stiften und die irgendwie weg von dem klassischen Kapitalismus gehen.
Cool, Dankeschön. Ich finde, in jeder Rolle, in der ich dich bisher wahrgenommen habe, scheinst du mir aus der Entfernung überdurchschnittlich gut. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und insofern freue ich mich sehr, dass ich heute mit dir sprechen durfte und glaube, dass eine überdurchschnittlich hohe Zahl deiner Projekte erfolgreich sein werden. Insofern glaube ich, wird es auch spannend sein, dem Andi zuzuschauen, was er in 5 oder in 10 was er in 10 Jahren macht, wenn er 40 wird.
Dankeschön.
Hast du dieses Jahr noch irgendwelche privaten Projekte, vielleicht sportlicher Natur, Urlaube, irgendwelche neue Hobbys, Pole Dancing?
Pole Dancing unbedingt. Nee, ich hatte eigentlich vor, den Marathon in der neuen Bestzeit zu laufen, unter quasi zu 50, da jetzt alle Marathon-Veranstaltungen erstmal abgesagt wurden, ist das Ziel ein bisschen dahin. Ansonsten wollte ich den Mont Blanc besteigen. Das Ziel ist nach wie vor scheinbar möglich, weil quasi...
Wie hoch ist der Mont Blanc?
Es ist peinlich, dass ich jetzt nicht haargenau weiß. Ich glaube 4,9, ja. Glaube ich. Ich glaube sogar noch unter 5. Ich war vor 2 Jahren auf dem Kilimandscharo,
genau.
Das waren 5,9. Und so ganz leicht auf der Bucketlist steht sogar der Everest. Let's see, ob das klappt. Aber Mont Blanc wäre so ein schöner Zwischenschritt, ja.
Und ist das machbar? Also, oder muss man da tatsächlich irgendwie ein halbes Jahr hart für trainieren?
Nee, sowohl der Kili als auch der Mont Blanc, das ist machbar.
Freunde dürfen ihn Kili nennen.
Jeder.
Ach so, okay.
Genau.
Viele, okay, ja.
Aber das ist quasi machbar für
Ja.
jeden mit einfach einer Vorbereitung. Schon, also braucht man schon irgendwie so ein, zwei Wochen, wo man sich in verschiedenen Bereichen darauf vorbereitet.
Ein, zwei
Ich
Wochen.
meine, Everest, ganz klar, das ist eine Expedition, die geht gesamt über 60 Tage.
Ja.
Da musst du auch davor zweimal mindestens einen 7000er besteigen. Das ist schon was, das machst du auch nur einmal im Leben und dann mit einer wirklich großen, krassen Vorbereitung. Also das würde eher möglich sein, wenn ich mir dann auch bei Ride mal ein bisschen eine
Ja.
Zeit rausschneiden kann. Also von
Ja.
dem her nicht in den nächsten 12 oder 24 Monaten.
Ja. Sehr gut. Dann danke dir ganz lieb für deine Zeit und viel Kraft und Gesundheit weiterhin.
Danke, dir auch.
Ich freue mich, Andi, auch immer über unsere kurzen Instagram-Emojis, die wir ab und zu austauschen.
Ja.
Liebe digitale Grüße von uns also auch nach Hause. Hört euch, wenn euch der Andi heute gefallen hat, auch mal die anderen Folgen an, die wir schon in der Pipeline haben mit anderen tollen Gästen. Und abonniert bitte dringend diesen Podcast. Das würde uns sehr freuen. Servus, sagen wir beide, nämlich.
Andi?
Und Christoph, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.